Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Zeiten wenden, ein Kommen und Gehen. Eine Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren im Studium Generale. Wir sind in der 29. Folge. Alle fürchten jetzt schon den Werbeblock. Mir hat mal jemand gesagt, ich solle das nicht immer sagen, das würde Angst machen. Aber ich glaube, Sie sind nicht so ängstlich. Also sollten Sie irgendwas verpasst haben von den 350, 400 Vorträgen der letzten 17, 18 Jahre, dann schauen Sie doch mal in den lauten Mund des Internets. Da ist eine Seite hier in den schönen Klappkarten vermerkt. Da finden Sie immerhin gut 300 Aufnahmen, die Sie sich dann bis zum nächsten Mal anhören. Nun gut. Wir haben schon einiges gehört an Zeitenwenden in diesem Semester vorgestellt bekommen. Mich macht diese Technik leicht nervös. Nein, das wollen wir doch nicht. Heute Abend widmen wir uns mal ein bisschen moderneren Zeiten. Bislang war sehr viel Historisches zu hören. Wir haben zu Gast Professor Dr. Martin Hielscher. Was sollten Sie über ihn wissen? Er hat Germanistik und Philosophie studiert, er hat einige Bücher geschrieben und publiziert, aber noch viel mehr publiziert, die er nicht selbst geschrieben hat, aber höchst selbst lektoriert. Er ist nämlich Programmleiter beim Verlag C.H. Beck in München für die Belletristik. Er hat eine Professur an der Universität Bamberg und hatte auch schon Gastprofessuren in den USA, in der Schweiz und an anderen Orten. Ja, jetzt könnte ich noch viele, viele Loblieder singen. Ich denke, das ist gar nicht nötig, überzeugt qua Stimme und Kraft seines Denkens und Redens und wird uns was erzählen über eine noch relativ junge Zeitenwende. Manche von Ihnen haben sie vielleicht sogar noch selber mitbekommen. Es geht um die 68er. Mal gucken, was er uns zu erzählen weiß. Im Nachgang können wir wieder gemeinsam ins Gespräch kommen und Sie Ihre Fragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen darbieten. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Martin Hielscher.
Ja, vielen Dank, Volker, für die schönen Worte und schönen guten Abend. Ich habe ein paar Folien vorbereitet und erzähle Ihnen einfach anhand dieser Folien etwas über die Bilder, die Sie da sehen, und werde versuchen, die Ereignisse von 67, 68 auf die Art und Weise ein bisschen zu rekonstruieren. Vor allem die politischen Ereignisse und aber auch die kulturellen Einflüsse, sodass man sich nochmal ein Bild von dieser Zeit machen kann und auch ermessen kann, was eben die Folgen dieser Zeit und dieses Umbruchs waren, den Sie, vermute ich mal, bei einigen von Ihnen doch selber miterlebt haben. Und manches, was ich Ihnen jetzt erzähle, wissen Sie vielleicht sogar ein bisschen besser als ich. Und wir können ja gerne dann später in der Diskussion noch auf das eine oder andere zurückkommen. Tatsache ist, dass vor allem das Jahr 68 sozusagen einen fast ikonografischen Charakter angenommen hat als Jahreszahl. Die Beteiligten, viele der Beteiligten, rechnen eigentlich eher das Jahr 1967 als das zentrale Jahr sozusagen für die politische Entwicklung und für den Umbruch dieser Zeit. Diese Epoche oder diese beiden Jahre, 67, 68, haben geradezu mythischen Charakter angenommen, und es gibt auch viel Literatur, die davon einem Mythos spricht. Und die Frage ist natürlich, in Wirklichkeit ist die Periode, über die wir da reden, oder die Ereignisse, über die wir da reden, viel weiter ausgestreckt oder erstreckt, sowohl davor wie danach. Und trotzdem haben sich diese beiden Jahre rauskristallisiert, immer noch als Fixpunkt. Und wenn Sie an die gegenwärtige politische Landschaft denken, so ist so eine Partei wie die AfD ja geradezu also wutfixiert auf diese Zeit, wo man sich denkt, worüber regen die sich auf, ist doch alles längst vorbei und so weiter und so weiter. Aber sie regen sich darüber auf, ja, und das zeigt ex negativo weiterhin auch, dass offensichtlich von diesen Jahren, von den Ereignissen dieser Jahre eine Art Irritationspotenzial erhalten geblieben ist, das bis in die Gegenwart reicht, wenn Sie daran denken, dass Sie eben eine grüne Außenministerin und einen grünen Wirtschaftsminister haben im Moment, dann können Sie sagen, das sind auch Echos dieser Auseinandersetzung, die es damals gab. Und vielleicht kommen wir ein bisschen darauf jetzt in dieser nächsten Stunde, warum das so ist. Bei diesen Bildern hier, die Sie sehen können, handelt es sich um zum Teil Voraussetzungen für die Ereignisse 67, 68. Und Sie sehen ein Bild, das ist das unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Das ist ein ganz berühmtes Transparent gewesen. Das ist von Studenten enthüllt worden im Oktober oder November 67 in Hamburg. Das ist im Audi Max. Das war die Einführung des neuen Rektorats. Und man muss sich das vor Augen halten, dass eben, sag mal, die Protestbewegung im engeren Sinne sich immer an den Universitäten entzündet hat. Das war eben das Neue sozusagen, auch an der Bewegung 67, 68. Das war nicht wie die alte Linke, eine Bewegung, die sozusagen aus dem Proletariat, von den Arbeitern, von den Marginalisierten kam, sondern sie kam aus den Universitäten und nahm da ihren Ursprung. Und das heißt, es ging auch darum, so etwas wie eine linke Bewegung neu zu definieren und vor allen Dingen auch neu zu definieren, wer das Subjekt dieser Bewegung ist. Also diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht mit linker Geschichte, mit sozialistischen, kommunistischen Parteien, Bewegungen beschäftigt haben, wissen ja, dass es immer darum geht, also wer ist sozusagen das Subjekt der Veränderung. Und das ist in einem klassischen Denken eben das Proletariat, nicht? Und die Partei als Avantgarde des Proletariats. Die Bewegungen in den 60er Jahren reagieren darauf und auch schon auf die Versteinerung sozusagen der Parteienlandschaft und auch der sozialistischen Blöcke, indem sie einen anderen Ansatz wählen. Und der geht eben von den Universitäten aus, der geht von radikalisierten Minderheiten aus, der hat einen ganz stark kulturellen Hintergrund. Da geht es um ganz einfache Dinge wie Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Und neben diesem unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, was eine Reaktion auf die Ordinarienuniversität in den 60er Jahren waren, auf die extrem hierarchisierte Struktur an den Universitäten, auf den extrem verschulten Unterricht. Die Studenten hatten das starke Gefühl, dass sie im Wesentlichen eben auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen und nicht dazu angehalten werden, wirklich frei zu denken, frei zu lernen. Es gibt keine Selbstbestimmung, es gibt keine Mitsprache und so weiter. Das sind die Strukturen, mit denen sie konfrontiert sind. Dazu, das wird immer wieder eine Rolle spielen, wissen Sie vielleicht, dass wie in ganz vielen anderen Institutionen der Bundesrepublik, gerade auch an den Universitäten, es eine hohe Kontinuität gab mit dem Nationalsozialismus. Also viele der Repräsentanten in den entsprechenden Fächern waren schon während des NS aktiv gewesen und das ist auch nur begrenzt sozusagen im Zuge der Entnazifizierung geändert worden. Das waren also zwei Aspekte. Das war die extreme Verknöcherung der Universität, die extreme Hierarchie und die Fortdauer eben nationalsozialistischer Karrieren. Links oben sehen Sie Mario Savio. Das ist ein junger amerikanischer Student, der am 1. Oktober 1964 in Berkeley sich die Schuhe auszieht und auf einen Polizeiwagen klettert. Deswegen ist der da etwas erhöht über den anderen. Und da geht es darum, dass die an der Universität in Berkeley, und das ist schon eine Reaktion auf den Vietnamkrieg und auf den Rassismus in den USA, Büchertische aufstellen wollten mit Literatur, die sich diesen gesellschaftlichen Verhältnissen widmete, und das hat die Universitätsleitung untersagt und hat teilweise eben auch Polizeieinsätze befohlen, um die Studenten daran zu hindern, bestimmte Vortragende einzuladen, diese Büchertische zu etablieren und so weiter und so fort. Das nennt sich das Free Speech Movement. Da ging es einfach nur darum, dass Verfassungs gemäße Recht auf freie Meinungsäußerung auch an den Universitäten in Anspruch zu nehmen. Das ist einer der Ursprünge sozusagen dieses Free Speech Movements in den USA. Rechts sehen Sie Rudi Dutschke, kennen Sie wahrscheinlich alle, haben Sie alle gehört, gesehen, mal ein Bild von gesehen. Das ist sozusagen die charismatische Figur der bundesrepublikanischen Studentenbewegung. Der kommt eigentlich aus der DDR, ist sehr stark eigentlich theologisch, religiös sozialisiert, kommt auch aus der eigentlich gewaltfreien Bewegung, hat sich geweigert, den Militärdienst in der DDR zu leisten als Pazifist, ist dann in die Bundesrepublik übergesiedelt und wird im Laufe der 60er Jahre, als sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund gründet, der SDS, einer ihrer markanten Gestalten und eben, weil er ein absolut charismatischer Redner ist, eben zu einer zentralen Figur der Studentenbewegung, auch zu einem Hassobjekt, muss man sagen, der bürgerlichen Presse und vor allen Dingen eben der Springerpresse. Dann sehen Sie links unten, das ist der Vorfall im Golf von Tonkin im April 64. Da läuft schon seit Mitte der 50er Jahre der sogenannte Indochina-Krieg. Das ist eigentlich, und das spielt auch eine große Rolle für diese Jahre 67, 68, ein Entkolonialisierungskrieg. Es geht eigentlich darum, dass die früheren Französische, also in dem Fall die frühere französische Kolonie, um ihre Unabhängigkeit kämpft, also Indochina, in dem Fall ist das Vietnam. Die Franzosen ziehen sich aus Vietnam zurück nach mehreren schweren Niederlagen und die Amerikaner nutzen einen Vorfall, wo eins ihrer Patrouillenboote von einem vietnamesischen Boot attackiert wird, um in diesen Krieg einzusteigen, der nie offiziell erklärt worden ist. Ja? Und dieser Krieg läuft von 64 bis 75. Und dieser Krieg wird praktisch zu einem Fanal, einem internationalen Fanal für die globale Studentenbewegung, weil er mit eben, das wissen Sie alle noch wahrscheinlich, weil er mit einer ungeheuren Brutalität geführt wird und gleichzeitig sicherlich auch der vielleicht medial am meisten dokumentierte Krieg ist, bis sozusagen die Medien dann stärker im Laufe der Jahre eingebettet, kontrolliert werden, weil man sieht, dass bestimmte Bilder eben in der Öffentlichkeit nicht mehr zu vermitteln sind. Also dafür ist dieser Vietnamkrieg ein ganz entscheidender Faktor. In der Mitte, da sehen Sie Willy Brandt und Kurt Georg Kiesinger, das ist die große Koalition zwischen 66 und 69. Und das ist eben, das sind diese sozusagen auch für die Protestierenden quasi erstickenden Verhältnisse, wo sich sozusagen nichts vor und nichts zurück bewegt. Und zentral bei der Auseinandersetzung in Deutschland ist neben der Reaktion auf den Vietnamkrieg und neben der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die speziell für Deutschland eine große Rolle spielt, anders als in den USA, anders als in Frankreich, Italien, Japan, Spanien. Die Studentenbewegung ist eine globale Bewegung, das macht sie auch so bedeutsam und das hat sicherlich dazu geführt, dass diese Jahre so geprägt worden sind und so im Gedächtnis geblieben sind. Was für Deutschland noch dazu kommt, sind die sogenannten Notstandsgesetze. Vielleicht erinnern Sie sich daran, das sind Gesetze, die sozusagen eingreifen sollen, wenn der Staat durch irgendwelche inneren oder äußeren Konflikte in einen Staatsnotstand gerät, dann sollen sozusagen besondere Rechte gelten, die bürgerlichen Rechte werden außer Kraft gesetzt und das wird von der Studierendengeneration in diesen Jahren als eine latente Gefahr sozusagen eines erneuten Faschismus wahrgenommen, nicht nur von den Studenten, sondern es gibt da wirklich einen breiten Konsens, auch in der sozusagen kulturellen Sphäre in Deutschland, damit unterschreiben Leute wie Günter Grass oder Heinrich Böll dagegen, es gibt einen breiten Konsens, dass diese Gesetze nicht akzeptabel sind und dass die nicht verabschiedet werden sollten. Und die größten Demonstrationen in Deutschland dann im Laufe der Zeit richten sich gegen die Verabschiedung dieser Notstandsgesetze. Die werden aber mit der Mehrheit der Großen Koalition tatsächlich verabschiedet. Also in dem Sinne, schon was das kurzfristige Ziel anbelangt, diese Notstandsgesetze zu verhindern, ist die Studentenbewegung gescheitert, muss man sagen. Rechts sehen Sie dann noch Bilder von dem Marsch auf Washington 1963. Das ist die Civil Rights Movement der Schwarzen in den USA, der Afroamerikaner, wie man jetzt sagt. Und diese Bilder links oben und rechts unten, das sind sozusagen auch wiederum Echos, nicht? Diese Free Speech Movement und Civil Rights Movement, die gehören gewissermaßen zusammen in den USA, zusammen mit dem wachsenden Widerstand gegen Vietnam. Und bei diesem Marsch 63 hat eben Martin Luther King diese berühmte Rede I have a dream gehalten. Ja, dann springen wir mal weiter. Also Sie sehen links oben, das ist Fritz Teufel, einer der Vertreter sozusagen der 67er-Generation, vor allen Dingen der Studentenbewegung. Da muss man sagen, viele schätzen eben gerade dieses Jahr 67 so besonders hoch, weil das viel anarchischer, subversiver, weniger organisiert, fantasievoller, auch schräger war als das Jahr 68, wo sich der politische Widerstand viel, viel stärker schon in feste Strukturen sozusagen einordnet, auch um eine größere Schlagkraft zu bekommen und wo die Konfrontation mit dem Staat und seinen Institutionen noch immer weiter zunimmt. Fritz Teufel ist also, das geht zurück auf so etwas, was man die situationistische Internationale nennt. Das sind eigentlich Avantgarde-Bewegungen aus den 20er Jahren in Paris und in ganz Europa. Die kommen eigentlich aus der Kunst, aus der bildenden Kunst, aus dem Happening, aus der Aktionskunst. Davon ist Teufel, Kunzelmann und andere sind davon stark beeinflusst. Das nennt sich subversive Aktion. Und da gab es zum Beispiel bei dem Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Hubert Humphrey einen Plan, also ihn mit Rauchbomben und mit einer Puddingtorte zu bewerfen. Und das war eigentlich nur Quatsch, nicht? Also das war so ein bisschen auch nur ein Phantasma, was sich die Gruppe um Fritz Teufel ausgedacht hatte in der sogenannten Kommune 1. Da war aber offenbar jemand aus dem Staatsschutz dabei, ein Spitzel, der das prompt der Berliner Polizei gemeldet hat, da ist ein Attentat geplant und so weiter. Und dann wurde Fritz Teufel verhaftet und wurde vor Gericht gestellt. Und da gibt es diese berühmte Situation, bei der sich verhältnismäßig respektlos vor Gericht verhalten hat. Er wurde dann aufgefordert, sich also zu erheben, als der Richter ihn angesprochen hat, dann fielen diese berühmten Worte, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Nicht? Also wenn Sie diese Rede, wenn er noch hören, die kommt von Fritz Teufel als Reaktion eben auf diese Anweisung von dem zuständigen Richter. Das Bild in der Mitte, das ist, weiß gar nicht, ob man das heute noch zeigen dürfte, auf Google und Twitter würde das sofort, er kriegt das so einen Balken, also versuchen Sie das mal zu googeln, da sehen Sie nur einen ganz fetten Balken. Also das ist die Kommune 1, die ist im Januar 67 gegründet worden, eben mit Fritz Teufel, Dieter Kunzelmann, mit der geschiedenen Frau von Hans Magnus Enzensberger, der gerade gestorben ist, mit seinem Bruder Ulrich Enzensberger, zeitweilig wohnte da Uschi Obermeier, vielleicht erinnern Sie sich, kommt später auch noch mal kurz. Und das gehörte zur Studentenbewegung 67, 68, davor, danach, dazu. Es war eben nicht nur eine Kritik sozusagen an den gesellschaftlichen Verhältnissen, an den wirtschaftlichen Verhältnissen, also eine Kapitalismuskritik. Es war auch verbunden mit einer Rezeption der Psychoanalyse und anderer psychologischer Schriften eine Kritik an der Familie als Keimzelle sozusagen dessen, was sie so bürgerlich reaktionär genannt haben. Und es ging eben darum, nicht nur andere politische und wirtschaftliche Verhältnisse zu haben, sondern andere Beziehungsverhältnisse zu entwickeln, andere Formen des Zusammenlebens. Und all das, was uns heute so vertraut ist, nicht, an Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenhäusern, was es da alles an Modellen gibt, das geht eigentlich auch sehr stark auf diese Zeit zurück und auf die Ideen eben eines anderen Zusammenlebens. Und das war natürlich auch ein Stück weit Provokation. Also Sie wissen auch, dass es auch um so etwas wie sexuelle Befreiung ging. Darüber wird ja sehr, sehr viel immer noch gestritten und diskutiert, wessen Befreiung das jetzt eigentlich genau war und wie das jetzt eigentlich genau gemeint war. Aber die Idee war eben schon eine Art Entgrenzung sozusagen konventioneller Beziehungen, auch konventioneller sexueller Beziehungen. Und Die Kommune hat das, glaube ich, mehr vor sich hergetragen als tatsächlich praktiziert, dass das jetzt also bilderfreier Sex gewesen sein soll, war es, glaube ich, weniger. Aber so ein Foto diente natürlich auch so ein bisschen dazu, die Nation zu schocken. Die haben übrigens auch Geld genommen, also die haben sich dann interviewen lassen, also das war dann irgendwie ein wahnsinniger Skandal, wie die da leben und was sie da alles rauchen und wie die rumlaufen und so weiter und wer mit wem und so weiter, das war ein unglaublicher Aufreger und die haben sich dann für Interviews eben bezahlen lassen, nicht? Und den Leuten da irgendwas erzählt, also es hatte immer auch diesen subversiven Charakter. Rechts oben kennen Sie vielleicht noch Muhammad Ali, nannte er sich da schon, Geburtsname Cassius Clay. Das ist ein Weltmeisterschaftskampf, wo er einen seiner vielen, ich glaube er hat 56 K.O.-Siege von irgendwie 61 gekämpft, hat nur 5 verloren. Und damals wurde er Schwergewichtsweltmeister. Weil er sich aber geweigert hat, in den Vietnamkrieg zu gehen, zum Militär zu gehen, wurde ihm dieser Titel aberkannt. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, wie Cassius Clay oder Muhammad Ali gesprochen hat. Der hat nämlich permanent gereimt. Der hat, Sie wissen, Sie erinnern sich vielleicht, dass er sich das immer sagt, I'm the greatest, und so, was er auch wirklich war. Aber er hat vor allem gereimt. Und wenn Sie das heute hören, dann wissen Sie sofort, das ist Rap. Der hat gerappt. Der hat sozusagen dieses Idiom, diesen Jargon eigentlich mitentwickelt, der später sozusagen von den Schwarzen dann als Rap aufgenommen worden ist. Und er hat viele Jahre lang, ist ihm seine Boxlizenz entzogen worden. Er ist auch verurteilt worden zu Gefängnis, musste die Gefängnisstrafe aber nicht antreten. Nicht? Das auch als Beispiel, also auch als eine Ikone auch der amerikanischen Schwarzen. Dann sehen Sie, ein Element eben ist natürlich die Popkultur, überhaupt so etwas, was man Gegenkultur nennen kann. Also neben sozusagen der politischen Opposition, der Opposition in Lebensformen, der gesellschaftlichen Opposition, der sexuellen Befreiung, gibt es einen Schub sozusagen all die Jahre natürlich in der Popmusik und im Drogenkonsum, muss man auch sagen. Nicht? Also ganz stark, es sind 3 Drogen, es ist Marihuana, Haschisch, LSD und Heroin. Und die spielen die größte Rolle. Das ist vor allen Dingen dann an der amerikanischen Westküste, das ist in Kalifornien, wo das eine große Rolle spielt. Und Sie kennen alle die sogenannte Hippie-Kultur. Also parallel sozusagen zu der Politisierung entwickelt sich, und übrigens auch als Rekurs auf den Vietnamkrieg, entwickelt sich diese Hippie-Kultur. Und zwar sind das dezidiert Leute, die eben nicht die Uniform anziehen wollen, die nicht in den Krieg gehen wollen und die auch nicht die entsprechende Ideologie teilen wollen. Also es ist ein Stück weit das, was man Verweigerung nennt, nicht? Verweigerungshaltung. Und ein zentrales Ereignis, und da sieht man eben links unten Janis Joplin, da sehen Sie Jimi Hendrix. Und das ist das Cover oder das Poster von dem ersten großen Rockfestival sozusagen der Musikgeschichte, das ist Monterey 1967 in Kalifornien. Und neben diesen Pop-Einflüssen sind bestimmte Bücher eben enorm einflussreich, werden massenhaft gelesen und rezipiert. Das ist zum einen die sogenannte Literatur der Beat Generation, das sind Autoren wie Burroughs oder On the Road von Jack Kerouac oder Allen Ginsberg, Howl. Und das sind dann die Theoretiker natürlich der Revolution und allen voran Herbert Marcuse, Berliner Jude, in die USA emigriert im Zusammenhang mit dem Faschismus, der ab 67 auch eine Professur an der FU in Berlin hat und dessen Werk, Der eindimensionale Mensch, das erscheint, glaube ich, 64 in den USA, wird 67 auf Deutsch veröffentlicht und sofort gelesen. Alle haben dieses Werk gelesen, Der eindimensionale Mensch. Das gehört zusammen mit der Dialektik der Aufklärung, Minima Moralia von Adorno, mit den Aufsätzen von Max Horkheimer über kritische Theorie, mit Ernst Blochs philosophischen Schriften, Prinzip Hoffnung und anderen. Das ist ein zentrales Werk, und das Entscheidende ist, dass Herbert Marcuse, anders als etwa Adorno, keine Berührungsängste mit den Studenten hat und sich permanent auch in deren Vorlesungen setzt. Es gibt ja dann neue Formen sozusagen der Lehre, die sie selber autonom entwickeln. Teach-ins, Go-ins, Sit-ins, Sie kennen das vielleicht noch. Teach-ins sind eben sozusagen selbstorganisierte Veranstaltungen, wo sie sozusagen autonom eben ihren Stoff sozusagen sich gegenseitig vermitteln. Da laden sie wichtige Leute zu Vorträgen ein. Sie laden immer wieder Marcuse ein und der kommt. Nicht? Während andere eben Habermas, Adorno eher Berührungsängste haben, weil sie die Studenten als übergriffig empfinden. Sie empfinden das als zu gewaltsam, sie fühlen sich davon gestört. In der Theorie sozusagen sympathisieren sie mit ihm, aber mit ihren Umgangsformen, mit der Art, wie sie die Lehre stören, auch ihren sagen wir mal, subversiven Aktionen. Es gibt dieses berühmte Busenattentat auf Adorno, wo drei Studentinnen zu ihm kommen und ihm so ein bisschen Rosen auf das Haupt schütten und sich dabei entblößen. Sie kennen das jetzt, wie heißen die noch, die russischen Frauen, die da immer... Ja, nicht Pussy Riot, sondern wie heißen die, die sich immer entblößen? Femen, ne? Femen? Heißen die nicht Femen oder so? Das kommt aus der Zeit sozusagen. Das haben die gemacht. Das sollte ein Scherz sein. Adorno war berühmt dafür, dass er Studentinnen besonders gerne mochte und auch durchaus nicht Nein sagte. Nicht? Und das war einfach nur eine Anspielung. Aber der hat so verkrampft und geschockt darauf reagiert, dass er quasi die Polizei gerufen hat. Herbert Marcuse war da ein wenig entspannter, muss man sagen. Und das Besondere an diesen Werken, also an der Dialektik der Aufklärung, an der eindimensionale Mensch und anderen, ist, dass sie neben der klassischen marxistischen Kritik am Kapitalismus und an den entsprechenden Verkehrsformen und gesellschaftlichen Verhältnissen die kulturelle Sphäre mit sozusagen in die Kritik einbeziehen, das, was sie damals Kulturindustrie genannt haben. Und vor allen Dingen ging es immer wieder, und das ist ehrlich gesagt bis heute ja die Frage, ging es immer wieder darum, warum machen die Menschen eigentlich in Verhältnissen mit, die ihnen selber schaden? Also die ihnen ganz offensichtlich schaden. Warum wählen sie Politiker in hohe Ämter, die gegen ihre persönlichen Interessen Politik machen? Also denken Sie an so jemanden wie Trump, nicht, der von den Hillbillies dann gewählt wird und keine Sekunde daran denkt, eine Politik zu machen, die deren Verhältnisse, Lebensverhältnisse verbessern will. Das ist einfach nur gelogen. Das stimmt einfach von vorne bis hinten nicht. Tatsächlich ist es eine Politik, die den Reichen und der Großindustrie und dem entsprechenden Vermögenden hilft, aber nicht den Leuten, die meinen, dass er ihre Interessen vertritt. Das ist einfach nur Show. Aber warum fallen die Leute darauf rein? Warum tun sie das? Warum erkennen sie nicht, dass das genau ihnen schadet und dass das einfach Quatsch ist? Ja? Und also welches sind die psychologischen Mechanismen, das nennt man auch jetzt psychologisch gesprochen den sogenannten autoritären Charakter, die Menschen dazu bringt, eben sozusagen gegen ihre eigenen Interessen sich eben Leuten zu unterwerfen, denen sie sozusagen ihr Schicksal, an die sie das delegieren. Nicht? Und das ist eigentlich die große Frage, die auch teilweise den Faschismus vielleicht noch erklären könnte. Oder Haltungen wie Antisemitismus, wie kommt es zu Antisemitismus ohne Juden? Nicht? Also warum pflanzen sich solche Haltungen eigentlich fort? Und das sind Fragen, die eben Marcuse, Adorno, Horkheimer und andere versuchen, ihren Schriften zu beantworten. Ja, dann muss man sagen, das Jahr 67 ist auch schon das Jahr von Opfern. Nicht? Und man muss sagen, diese Jahre sind vielleicht auch deswegen so im Gedächtnis geblieben, weil es doch sehr viele Tote gab. Links oben sehen Sie Bilder von der Berliner Demonstration gegen den Besuch des Schahs am 2. Juni 1967. Es gehört eben zu der globalen Studentenbewegung, dass sie immer auch die Verantwortung der westlichen reichen kapitalistischen Länder für das Schicksal der sogenannten Dritten Welt, wie man das damals nannte, mit sozusagen reflektieren und dass sie sich identifizieren mit Unterdrückten, mit Befreiungsbewegungen, antikolonialistischen Bewegungen in Asien, in Afrika und im Nahen Osten oder in dem Fall eben in Persien. Dazu gibt es ein ganz entscheidendes Buch, was wirklich geradezu legendär ist. Das ist von Bahman Niromant, der übrigens auch immer noch lebt in Berlin. Der ist Enzensberger begegnet bei einer Veranstaltung, bei einem Seminar, ich glaube in den USA oder auf Kuba oder irgendwo. Und der war aus dem Iran vor den Schergen des Schahs geflohen und hatte in Deutschland eine linke iranische Studentenorganisation gegründet, die sehr, sehr erfolgreich, sehr aktiv war, die sogenannte CISNU. Und Enzensberger hat ihn kennengelernt und gesagt, schreiben Sie ein Buch über die Lage in Persien, über diesen Terrorstaat, den der Schah errichtet hat. Die westlichen Länder haben dieses Regime stabilisiert, natürlich wegen des Interesses an den Ölvorräten im Iran. Das war ein Folterstaat, wo es keine Menschenrechte nicht respektiert wurden, es keine Freiheitsrechte gab und eine brutale Herrschaft eben des persischen Geheimdienstes. Und diese ganze Struktur, auch wie das sozusagen vom Westen gestützt wird, hat Bahman Niromant in diesem Buch dargelegt. Das war damals auch so eine spektakuläre Reihe, Rororo aktuell, diese roten Taschenbücher. Sowas hat sich damals 150.000 Mal verkauft, das muss man sich mal vorstellen. Also das waren Auflagen, die gibt es heute gar nicht mehr. Ein anderes Gegenstück dazu ist dieses Buch von Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Das waren sozusagen zwei ganz zentrale Werke, das ist von 1963. Franz Fanon war ein französischer Schriftsteller, Soziologe und Psychiater, ursprünglich aus Guadeloupe. Das Buch hatte ein berühmtes Vorwort, Sie sehen das da, von Jean-Paul Sartre. Und diese beiden Bücher sozusagen sind Dokumente sozusagen des Internationalismus, für den die globale Studentenbewegung eben stand. Da ging es darum, sozusagen um die Befreiungsbewegung, eigentlich den Befreiungskampf der kolonisierten sozusagen Länder. Also was Frankreich anbelangt, war das natürlich Algerien sozusagen, was um seine Unabhängigkeit kämpfte und wo ein sehr, sehr brutaler, sehr schmutziger Krieg geführt wurde. Sehen Sie oben, das ist natürlich mit eins der berühmtesten Bilder dieser ganzen Studentenbewegung, das ist die Erschießung von Benno Ohnesorg am eben 2. Juni 67 während des Schahbesuchs, wo der Schah sozusagen seine eigenen Schläger mitgebracht hat, also die Schlägertruppe des SAVAK, des persischen Geheimdienstes, durfte mit nach Berlin und durfte auch so mit Zaunlatten auf diese Demonstranten einschlagen. Und damals hat eben den Polizeieinsatz ein ehemaliger SS-Mann, Herr Dünsing, der Polizeipräsident in Berlin war, befehligt. Das war ein sehr, sehr brutaler Einsatz und eben am Rande dessen ist Benno Ohnesorg, dessen erste Demonstration das war, der war nie vorher auf einer Demonstration, völlig harmloser, ganz zarter Mensch. Da ist der erschossen worden und die Frau, die da, das ist so eine Art Pieta-Motiv, nicht? Die Frau, die ihn da hält, ist Friederike Hausmann, das ist eine in München lebende Übersetzerin, die auch übrigens für den Beck Verlag, also ein Buch über italienische Kulturgeschichte geschrieben hat. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch von Uwe Timm, dessen Lektor ich immer noch bin aus meiner Zeit bei Kiepenhorn-Witsch, das heißt Der Freund und der Fremde. Und das Interessante ist eben, dass Uwe Timm und Benno Ohnesorg beide auf dem zweiten Bildungsweg im Braunschweig-Kolleg in den 60er Jahren das Abitur nachgeholt haben. Und da haben die sich angefreundet und der Benno Ohnesorg war eigentlich hauptsächlich Lyriker, muss man sagen, und war gar nicht politisch. Also der ist durch dieses Buch von Bahman Niromant, das hatte er gelesen, deswegen ist er auf diese Demonstration gegangen. Ja, und der Täter, Karl-Heinz Kurras, ist nie für diesen Mord, muss man sagen, bestraft worden. Das wurde ein neuer rechtlicher Tatbestand eingeführt, die sogenannte putative Notwehr. Also er glaubte, sich angegriffen zu fühlen, was wirklich ein Witz ist. Also alle, auch Dokumentationen, die es davon gibt, können das in keiner Weise rechtfertigen. Also das ist auch noch ein Skandalurteil gewesen, muss man sagen, was auch wieder eben einfach ein Zeichen dafür ist, wie stark sozusagen diese Position eben der Polizeipräsident, die zuständigen Richter, wie stark die noch Vertreter eigentlich des NS-Systems waren. Und Kuras, hat sich später herausgestellt, war ein Stasi-Spitzel. Und es gab auch Diskussionen, also inwieweit das jetzt irgendwas mit der DDR zu tun hatte, dass er den ohne Sorg erschossen hat. Aber also dafür gibt es keinerlei Belege, sozusagen im Gegenteil. Die DDR hat eigentlich die Studentenbewegung zu einem gewissen Teil sogar mit unterstützt, sozusagen mit allen möglichen Hilfsmitteln und Transporten und sonst was alles, weil denen das ganz recht war, sozusagen, dass es in der Bundesrepublik Widerstand gab. Und es war ja immer so die Theorie, dann zeigt die Bundesrepublik ihr wahres, tatsächlich faschistisches Gesicht, was ja Unsinn ist. Aber insofern gab es gar keinen Grund, warum jetzt ein Stasi-Spitzel also ohne Sorg erschießt. Das andere prominente Opfer ist natürlich Che Guevara. Das ist übrigens wirklich das meist fotografierte Gesicht eines Politikers der Welt. Also es gibt keinen Kopf, der häufiger abgebildet, dargestellt worden ist, reproduziert worden ist, als dieses Bild von Che Guevara. Das ist im November 67. Er war eben vor allen Dingen natürlich Teil der kubanischen Revolution, also an der Seite von Fidel Castro, und hat dann später, weil seine ministerielle Laufbahn jetzt nicht so von Erfolg gekrönt war und viele seiner Maßnahmen, die er dann in Kuba ergriffen hat, eigentlich nicht funktioniert haben, muss man sagen. Er hat dann eben diese Idee gehabt, also die Revolution zu exportieren, ist teilweise nach Afrika gegangen, in den Kongo, dann nach Bolivien, und das sind also bolivianische Vertreter sozusagen. Er ist von bolivianischen Soldaten erschossen worden und das ist seine Leiche, die man da aufgebahrt hat. Ja, also im Sinne von Gegenkultur nochmal ein Blick auf die andere Seite. Das sind nochmal Bilder, also links sehen Sie so ein bisschen auch diese Hippie-Kultur, das ist nochmal wieder Monterey. Und dann sehen Sie eben ein berühmtes Album von 1967, das ist die Band Jefferson Airplane, die Platte hieß Surrealistic Pillow, und darauf findet sich ein Song, der heißt White Rabbit. Witzigerweise ist der eigentlich eine Anspielung auf Lewis Carroll und auf eine Gestalt aus Alice in Wonderland. Ja? Also die waren gar nicht mal so ungebildet. Die Leute, die waren sogar sehr gebildet, sehr belesen und ganz viele Bezüge hatten die drauf. Aber in Wirklichkeit ist es ein Song über LSD. Und man musste deswegen auch ein bisschen links da, dieses kleine Bild, nicht, dass Sie mal so eine Vorstellung nochmal haben, wie das damals so in den Köpfen zuging. Die waren also teilweise doch gute 24 Stunden am Tag auf dem Trip, und LSD spielte eine riesige Rolle eben neben den Joints, und dann, was natürlich fürchterlicher war, war dann Heroin. Und als ein Gegenmodell, das kann man sagen, das ist natürlich auch die weiße Fraktion, ja, also ganz anders sah es aus für die Afroamerikaner in den Ghettos und in den Südstaaten und nicht nur dort. Die wurden, und das ist bis heute so, denken Sie an Black Lives Matter und diese ganzen Bewegungen, die können Sie wirklich eins zu eins ableiten aus diesen Jahren und auch aus Kämpfen davor. Der amerikanische Rassismus war massiv und es gab unglaublich viele Tote unter den Schwarzen. Und damals formierte sich, gegründet von Huey Newton und Bobby Seale, die sogenannte Black Panther-Bewegung. Und da gibt es eine berühmte Szene, wo sie auch 67, da durfte man nämlich in Kalifornien noch Waffen tragen, offen, wo sie sich aufs Kapitol, ich habe jetzt vergessen, welche kalifornische Stadt das war, 30 Leute sind das insgesamt mit ihren, diesen Black Berets, nicht? Also diesen Barretts, mit ihren Stiefeln, ihren Uniformen, wo sie sich da hinstellen und eben sich quasi so als bewaffnete Miliz zeigen. Die haben sehr stark dann in den schwarzen Ghettos Bildungsarbeit betrieben, die haben Essen verteilt, die haben für die Sicherheit sorgen wollen. Das war, es gab jetzt keinen Krieg sozusagen der Black Panther, es gab keinen Bürgerkrieg in den USA. Das war ein symbolischer Akt, nicht? Das war ein martialischer, symbolischer Akt. Aber die Botschaft war eben auch, also Leute, ihr könnt euch so viel LSD reindröhnen, wie ihr wollt, und ihr könnt eure Hippie-Festivals feiern. Schön und gut, ja, ihr habt die Ressourcen und ihr kommt aus diesen bürgerlichen weißen Vierteln, wo man sich das alles leisten kann. Wir müssen nach Vietnam, ja, also, und wir haben eben diese ganzen Bildungschancen nicht, die ihr habt, nicht? Und das ist sozusagen der Subtext da. Und man muss ja sagen, also man musste als Kriegsdienstverweigerer, musste man sehen, dass man das Land verließ, man konnte nach Kanada fliehen, sonst landete man im Gefängnis. Man konnte sich vielleicht auf irgendwelchen Wegen freikaufen oder so, aber die Schwarzen hatten keine Möglichkeit, sich zu entziehen oder sich frei zu kaufen. Und wenn Sie Bilder sehen von amerikanischen Soldaten in Vietnam, sehen Sie sehr viel Schwarze. Ja, vielleicht hören wir mal rein in White Rabbit. Steigert sich immer weiter, das ist Grace Slick, die diesen Song auch geschrieben hat, die steigert sich immer weiter und dann heißt es immer feed your head, feed your head, und also fütter deinen Kopf, und das war eben beides, das war sozusagen die Theorie und die Literatur, das war aber auch LSD, nicht? Und die Rundfunkstationen haben das aber brav immer alles runtergespielt, weil sie nicht kapiert haben, worum es eigentlich da drin geht, nicht? In dem Song. Das war auch so ganz lustig. Interessant ist ja, dass sie einen Marschrhythmus verwenden. Nicht? Das ist schon sehr interessant, wenn man sich das überlegt. Also was ist eigentlich da der Subtext oder so? Nicht? Weil das ist ein Kontrast. Nicht? Also der Inhalt geht eigentlich um diese Befreiung, Selbstbefreiung auch durch Drogen, aber sie benutzen einen Marschrhythmus. Und der hat ja doch auch dieses Militärische und auch das kollektive Moment. Nicht? Also das ist auch ein Widerspruch in sich. Ja, dann gibt es eben, das ist einer dieser Auftritte gewesen von Marcuse, und da gibt es auch den, was man so den Schuldzusammenhang nennen könnte, der speziell auch, glaube ich, in der deutschen Studentenbewegung eine große Rolle gespielt hat. Also, nicht, ich lese es mal kurz vor, es gibt in der Geschichte eben so etwas wie eine Schuld, und es gibt keine Notwendigkeit, weder strategisch noch technisch noch national, die rechtfertigen könnte, was in Vietnam geschieht. Das Abschlachten der Zivilbevölkerung von Frauen und Kindern, die systematische Vernichtung von Nahrungsmitteln, Massenbombardierung eines der ärmsten und wehrlosesten Länder der Welt. Das ist Schuld. Und dagegen müssen wir protestieren, selbst wenn wir glauben, dass es hoffnungslos ist, einfach um als Menschen überleben zu können und vielleicht für andere noch ein menschenwürdiges Dasein möglich zu machen. Vielleicht auch nur, weil dadurch der Schrecken und das Grauen abgekürzt werden könnte. Und das ist heute schon unendlich viel. Das finde ich auch einfach doch wirklich eindrucksvoll. Also, weil es ja gar nicht darum geht, also dass sie jetzt wirklich glauben, dass sie diesen Krieg beenden können. Ja? Es ist einfach ein Zeichen der Menschlichkeit, überhaupt dagegen zu protestieren. Und wenn wir jetzt an die gegenwärtigen Kriege, an den Krieg in der Ukraine oder so etwas denken, es geht einfach darum, überhaupt dagegen zu protestieren. Ja? Und es ist ein Teil der Menschlichkeit, das zu tun. Und man sieht auch, wie eindrücklich und wie eindringlich das ist und wie klar. Und gleichzeitig dieses zweimalige Schuld, das ist mein Herbert Marcuse, ist Berliner Jude, das ist natürlich auch eine Botschaft an die Deutschen sozusagen. Nicht? Also, und das wurde immer mitgedacht. Es wurde mitgedacht und es war ein Element der deutschen Studentenbewegung, die NS-Vergangenheit und die Konfrontation damit voranzutreiben und eben auch die Vertreter quasi zu konfrontieren. Und diese stillschweigende Duldung und dass man das lieber in den Hintergrund schieben wollte. Und das war in der Person von Kurt Georg Kiesinger in der Regierung Manifest, der selber in der NSDAP war und eng mit der SS zusammengearbeitet hat, war das einer der obersten Repräsentanten. Nicht? Und das meint Herbert Marcuse auch immer mit. Ja, und das andere ist, das ist eines dieser Statements von Rudi Dutschke, die nochmal sagt, also oder zeigt, worum es ihnen ging. Wir in einer autoritären Gesellschaft aufgewachsene Menschen haben nur eine Chance, unsere autoritäre Charakterstruktur aufzubrechen, wenn wir es lernen, uns in dieser Gesellschaft zu bewegen als Menschen, denen diese Gesellschaft gehört, denen sie nur verweigert wird durch die bestehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen. Also das ist, da schwingt auch diese ganze Idee des autoritären Charakters mit, aber vor allen Dingen eben diese Idee, wir sind nicht einfach die Objekte dieser Gesellschaft sozusagen. Wir werden hier nicht einfach nur verwaltet. Und von Adorno gab es eben diese Prägung, also die verwaltete Gesellschaft sozusagen. Sondern wir sind, uns gehört die Gesellschaft. Das ist unsere sozusagen die Idee, sich eigentlich diese Strukturen anzueignen sozusagen. Nicht? Also daraus wurden dann später alle diese Formen der Mitbestimmung, die es eben in den Institutionen gibt. Aber der Gedanke ist natürlich eigentlich viel radikaler gewesen, dass eigentlich alle sozusagen institutionellen Strukturen eigentlich von unten sozusagen neu definiert werden müssen im Sinne einer Graswurzelrevolution oder so, so kann man das nennen. Ja, dann, wir sind jetzt schon im Jahr 68 und da sehen Sie eben dann Bilder, das ist nochmal wieder eben diese große, in der Mitte, diese große Revolution gegen, große Demonstration gegen die Notstandsgesetze im Bonner Hofgarten im Mai 68. Da wird ein Plakat von Rudi Dutschke hochgehalten, der da nicht dabei sein konnte, weil er nämlich, und das sehen Sie links unten, weil er im April, 4. April 68 in Berlin angeschossen wird von Josef Bachmann, einem rechtsradikalen, vorbestraften Attentäter, muss man sagen, der aufgehetzt von der Springerpresse, deswegen dieses Plakat auch da oder deswegen dieses Bild enteignet Springer, die eben massive Stimmung eben gegen, auch gerade gegen die Person von Rudi Dutschke macht, der ihn eben anschießt und Rudi Dutschke ist 79 auch an den Folgen letzten Endes dieser Schüsse gestorben, muss man sagen. Er hat das überlebt, konnte teilweise nicht mehr sprechen, musste sein Sprachzentrum neu entwickeln, er war schwer verletzt, muss man sagen, und hat sich nie mehr ganz davon erholen können. Oben rechts übrigens, das ist ein Bild von der Münchner Demonstration gegen die Notstandsgesetze und da sehen Sie in der vordersten Reihe Uwe Timm. Das ist der Mensch mit diesem Schal, mit diesem dunklen Schal und diesem Kinnbart, also der da mitläuft, das ist Uwe Timm, der den entscheidenden Roman über diese Zeit geschrieben hat, der immer noch wirklich extrem lebendig und lesenswert ist, Heißer Sommer heißt der, 1974 erschienen, gehörte also selber auch zu den Aktivisten. Unten rechts sehen Sie Kurt-Georg Kiesinger, das ist ein Bild vom November 68. Da hat ihn die französische Aktivistin, Politikerin Wissenschaftlerin Beate Klaasfeld geohrfeigt, als Nazi beschimpft und geohrfeigt auf einer CDU-Veranstaltung. Und das war so ein Fanal, nicht? Das war so ein Moment, wo das mal zum Ausdruck kam, sozusagen, was das eigentlich für Leute waren, die uns damals regiert haben. Und links oben, das ist der Pariser Mai. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie sich auch daran erinnern können, daher kommen ja diese Worte, also die Fantasie an die Macht und unter dem Pflaster der Strand. Das sind sozusagen Formeln des Pariser Mais. Und im Unterschied zu allen anderen globalen Studentenbewegungen gab es tatsächlich im Mai in Paris 68 die Verbindung zwischen den Studenten und den Arbeitern. Das ist das einzige Mal, wo das wirklich tatsächlich funktioniert hat. Das ging auch wieder von einem Universitätsvorfall aus, wo der Rektor irgendwelchen Studenten irgendwas verbieten wollte, die sich dagegen gewehrt haben. Es gab riesige Demonstrationen mit teilweise 500.000 Leuten auf den Pariser Straßen. Und die Regierung hat eingelenkt, sie hat den Studenten gegenüber eingelenkt. Und gleichzeitig gab es in den Fabriken, gerade in den Autofabriken von Renault etwa und anderen, gab es Kämpfe um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Teilweise völlig ohne Beteiligung der stramm sowjetisch geprägten Gewerkschaften, extrem autoritäre, hierarchische Strukturen. Die Arbeiter haben selber gestreikt und die haben gesehen, die Regierung gibt den Studenten nach. Dann haben die gedacht, ja, vielleicht klappt das bei uns ja auch. Nicht? Und haben also angefangen, die Fabriken zu besetzen. Es gab richtig Kämpfe, es wurden Reifen verbrannt, es wurden Fabrikgeschäftsführer, Leiter, Manager wurden eingesperrt. Also es ist da niemand ernsthaft verletzt worden, aber es waren ziemlich massive Aktionen. Und es gab dann einen Generalstreik und an diesem Generalstreik haben sich, ich glaube, man spricht von, warte mal, ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, das sind 9 Millionen Arbeiter haben sich da beteiligt. Also das war gigantisch und Charles de Gaulle, der den Eindruck hatte, das war eben dieses so das Gegenstück zu der Adenauer-Regierung in Deutschland, war de Gaulle in Frankreich, eben ein auch sehr, sehr autoritäres Regieren. Der hat sich in den Hubschrauber gesetzt und ist nach Baden-Baden geflogen, weil er dachte, also als nächstes räumen sie mich hier raus und meine Regierung ist sowieso gescheitert. Nicht? Und er hat dann Neuwahlen sozusagen angesetzt und dann passierte etwas, was eben so oft passiert. Die sozialistischen, linken, anarchistischen, kommunistischen Gruppierungen haben sich endlos zerstritten und in irgendwelchen eitlen Machtkämpfen aufgerieben und waren nicht in der Lage, eine gemeinsame Plattform zu bilden. Und de Gaulle hat dann anschließend bei den Parlamentswahlen einen gigantischen Sieg eingefahren, weil die armen, erschreckten Franzosen, die Kleinbürger sozusagen, dann gefährlich, schlimm, furchtbar, weiß gar nicht, was da passiert, diese Langhaarigen und die Arbeiter auch noch, um Gottes Willen, wir wollen unsere Ruhe haben und unser Hähnchen jedes Wochenende im Topf sozusagen, man ja schon in der Französischen Revolution gesagt, lieber geht de Gaulle, nicht? Der regelt das alles, General und 2 Meter groß und der sorgt für Ruhe und so weiter. Und die Chance war vertan sozusagen. Nicht? Und in Deutschland hat man das Gleiche versucht, man hat auch versucht, so einen Generalstreik sozusagen nach französischem Vorbild, um die Notstandsgesetze zu verhindern, auf die Beine zu stellen, das hat nicht funktioniert. Nicht? Ja. Ja, und im Zuge, also Jean-Paul Sartre, Sie wissen, sozusagen der Urvater des französischen Existenzialismus und eine der, also was sozusagen Herbert Marcuse für die deutschen Studenten war, das war Jean-Paul Sartre für die französischen, sozusagen einer ihrer großen Vorbilder, der hat ein Gespräch mit Daniel Cohn-Bendit geführt, damals einer der Studentenführer in Frankreich, später Gründungsmitglied der Grünen, und sagt eben, das Interessante an eurer Aktion ist, dass sie die Fantasie an die Macht bringt. Wie bei jedem Menschen hat eure Fantasie zwar Grenzen, doch habt ihr mehr Ideen als die Älteren. Die Arbeiterklasse hat sich oft Kampfmittel ausgedacht, doch immer im Hinblick auf eine konkrete Situation, in der sie sich befand. Ihr habt eine viel reichere Fantasie und die Parolen, die man an den Mauern der Sorbonne lesen kann, beweisen es. Etwas ist auch aus euch hervorgegangen, was erstaunt, Unruhe schafft, und alles ablehnt, was aus unserer Gesellschaft das gemacht hat, was sie heute ist. das ist es, was ich als die Ausdehnung des Feldes des Möglichen bezeichnen würde, verzichtet nicht darauf. Und das ist wieder diese Idee, die ich schon ganz am Anfang gesagt habe, das war eine neue Vorstellung davon, woher revolutionäre Veränderungen kommen können. Die müssen nicht zwingend aus der Arbeiterklasse kommen, beziehungsweise ist es vielleicht sogar unwahrscheinlich, dass sie aus der Arbeiterklasse kommen, weil die nicht so eine reiche Fantasie haben. Plötzlich ging es um was ganz anderes als sozusagen die materiellen Grundlagen eines politischen Widerstands, sondern es ging um sowas wie Fantasie, Gedankenreichtum, Ideen. Das ist eine interessante neue Entwicklung sozusagen innerhalb der Linken weltweit und es ist sehr interessant, dass er das festhält. Dann gibt es natürlich den anderen Aspekt, Sie haben jetzt sehr viele Männer hauptsächlich gesehen, das ist den Frauen damals natürlich auch schon aufgefallen und es gab 68 eine SDS-Versammlung, auf der der Mensch dort, der auch schon so bedeutsam den Finger hebt, also viel geredet hat, das ist Hans-Jürgen Krahl, der Lieblingsstudent von Adorno, der sich dann leider gegen ihn gerichtet hat, eben in diesen Auseinandersetzungen darum, wie man jetzt wirklich politisch kämpfen soll. Und das war sozusagen ein großer Konflikt. Und gleichzeitig war das eben einer dieser Wortführer, die eben alles wussten und alles sagten und alles bestimmten. Und das störte doch viele Frauen innerhalb der Studentenbewegung, die eben den Eindruck hatten, also das ist vor allen Dingen eine Bewegung der Männer in der Studentenbewegung und sexuelle Befragung ist eigentlich vor allen Dingen die Befragung der Männer und nicht so sehr ihre. Und ein Buch, was da eben eine riesige Rolle gespielt hat, ist das von Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin von Sartre. Das ist ein Buch, was schon 1949 in Frankreich erschienen ist, Le Deuxième Sexe, und seit 1951 auf Deutsch als das andere Geschlecht zu lesen war, was aber tatsächlich erst im Zusammenhang mit der Studentenbewegung 67, 68 und dann bis in die 70er Jahre und von da an immer weiter eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Und da geht es eigentlich um das, was wir heute in Gender Studies oder wo immer noch behandeln, nämlich die Frage, inwieweit die Gender, inwieweit die Geschlechter eigentlich kulturell konstruiert sind und nicht so sehr biologische Grundtatsachen widerspiegeln. Das tun sie auch, aber das, was man unter Männern oder Frauen versteht und vor allen Dingen das, was dann ihr Schicksal ist mit diesen Zuschreibungen, das sind gesellschaftliche, kulturelle Konstruktionen. Da gibt es diesen berühmten Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Das ist sozusagen der berühmteste Satz aus diesem Buch. Und das sehen Sie auch, also dieses Plakat. Und da gab es eben bei dieser Konferenz, auf der eben Hans-Jürgen Krahl da so bedeutsam auftrat, gab es eine Gegenrede von Helge Sander, Publizistin. Und vor allen Dingen gab es einen berühmten Tomatenwurf von faulen Tomaten, die auch eben ihn dann trafen. Und es gab diesen Satz, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Also das war so ein bisschen, da rappte dann mal der Weiberrat, die er sich dann nannte. Also und das war im Grunde so auch die Gründungs- oder eine dieser Gründungsstunden sozusagen des dann Feminismus, der sich seitdem eben bis heute in immer neuen sozusagen Auseinandersetzungen befindet und immer wieder diese Diskussionen und Debatten führen muss. Unten sehen Sie Gretchen Dutschke, die immer noch lebt, die wieder in Berlin lebt, Theologin. Das Interessante war eben, dass die mit Rudi Dutschke eine ganz quasi bürgerliche Ehe geführt hat. Die war nie in irgendeiner Kommune, die hatten drei Kinder. Aber sie hat von Anfang an sehr darum gekämpft, dass sozusagen der Haushalt, die Erziehungsarbeit, die Arbeit, das ganze Leben gemeinsam und gleichberechtigt organisiert wird. Also die haben versucht von Anfang an eben diese Art von Lebensmodell zu führen und da war sie eben von ganz großer Bedeutung. Ja, und rechts sehen Sie, das ist dann schon wieder der typische Griff von Rainer Langhans, das ist Uschi Obermeier, die eben auch in der Kommune 1 gelebt hat, auch ein bisschen so das It-Girl der 67er, 80er Bewegung, Model, sehr gerne auch an Drogen interessiert und so weiter, aber relativ unpolitisch, aber eben die Gefährtin von Mick Jagger und Keith Richards und Jimi Hendrix und so weiter, die dann später in Kalifornien gelebt hat und jetzt in Portugal lebt. Also das gehört auch ein bisschen dazu, so das Glamour Girl sozusagen dieser Zeit. Ja, und hier sehen wir nochmal Opfer und es sind leider, ist auch leider auch ein schreckliches Bild dabei. Sie sehen Martin Luther King, der 68 in Memphis, Tennessee erschossen wird auf dem Balkon. Das ist der 4. April. Sie sehen Robert F. Kennedy in der Mitte, da lebt er noch. 6. Juni 68, Robert F. Kennedy hat stark den Vietnamkrieg, wir sind immer noch 68, der Vietnamkrieg ging eben erst 75 zu Ende, der Robert F. Kennedy hätte diesen Krieg wahrscheinlich beendet und er hatte enge Beziehungen zu Vertretern eben der amerikanischen linken Bewegung, der Antikriegsbewegung und er war sehr eben auch für die Civil Rights Bewegung, also auch gegen den Rassismus motiviert und Sie wissen, dass in allen diesen Fällen, sei es sein Bruder John F. Kennedy, sei es in seinem Fall, es immer wieder auch Theorien gibt, dass das nicht nur die Einzeltäter waren, hier war es Sirhan Sirhan, ein palästinensischer Attentäter, sondern dass das eben doch mehrere Schützen gab und ein starkes Interesse daran, dass die Kennedys eben nicht die politische Macht bekommen oder behalten. Also er war auf dem Wege dazu, das war seine Präsidentschaftskandidatur, Tournee sozusagen und es gibt da unterschiedliche Meinungen, aber Nixon war zum Beispiel der Meinung, dass wenn Robert Kennedy nicht getötet worden wäre, dass er Präsident der USA geworden wäre. Ja, das oben rechts, das ist eben, vielleicht erinnern sich manche daran, das ist das My Lai-Massaker. Das ist in Vietnam. Das ist auch 68 gewesen, im März 68. Und das war einer dieser Vorfälle eben, die diesen Krieg, ja, die das wahre Gesicht dieses Krieges gezeigt haben. Das sind Massaker an der Zivilbevölkerung. Das hatte überhaupt keinen militärischen Zweck. Das andere ist nochmal ein Blick auf die Demonstration gegen die Notstandsgesetze. Und da sehen Sie eben Heinrich Böll sozusagen, dann konnte man auch sehen, wie stark eben die Intelligenz, die Schriftstellerinnen, Schriftsteller sich da beteiligt haben. Das ging querbeet durch die Gesellschaft und diese Verbindung sozusagen, die hat eben doch eine große Rolle gespielt, lange, lange, viele Jahrzehnte lang muss man sagen. Und die hat auch mit dazu geführt und das ist eben dann, kann man sagen, das ist eine der direkten Folgen der Studentenbewegung, ist, dass im Oktober 1969 Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt wird mit dem Slogan Mehr Demokratie wagen. Und das ist im Grunde sozusagen die abgeschwächte, institutionell abgeschwächte Form dessen, was Rudi Dutschke gemeint hat, wenn er gesagt hat, also die Gesellschaft gehört uns. Ja? Wir sind diejenigen, die diese Gesellschaft bilden und nicht Institutionen, die uns sozusagen nur kontrollieren oder verwalten. Und kann sicherlich sagen, dass mit der Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler, mit den späteren Ostverträgen, mit der ganzen Entspannungspolitik eine ganz neue sozusagen Geschichte der Bundesrepublik ihren Anfang nahm. Und insofern gehört das, glaube ich, mit in diese Geschichte hinein. Ja, noch ist da noch eine Folie oder war es das dann? Ja, genau. Also hier sehen Sie noch Lektüren. Also links Heißer Sommer. Das ist der Roman, den ich schon erwähnt habe. Immer noch ganz frisch. Da ist uns auch die Erschießung von Benno Ohnesorg, ohne dass der Name genannt wird, drin. Uwe Timm hat damals 1974 niemandem gesagt, dass das sein Freund war, sondern dieses Buch, in dem er dann die Geschichte von ihm und Benno Ohnesorg erzählt, das ist von 2005, ja, also so lange hat das gedauert sozusagen, also 30 Jahre später. Dann natürlich nochmal so die Lektüren, also Sigmund Freud, nicht, also die Psychoanalyse, die Schriften waren gar nicht zum Teil lieferbar, also in den 60er Jahren jedenfalls nicht breit zugänglich. Der Fischer Verlag hat dann so Taschenbuchausgaben von sämtlichen Werken Sigmund Freuds gemacht, und das spielte eben im Zusammenhang mit der neomarxistischen Theorie im Sinne der Frage des autoritären Charakters, spielten eben diese Schriften eine große Rolle. Natürlich dann Marx, das Kapital, also da gab es ja dann auch diese Studiengruppen, Lesegruppen. Wilhelm Reich spielte eine große Rolle im Zusammenhang mit der sexuellen Befreiung, die Funktion des Orgasmus und so weiter, ganz wichtige Sachen. Dann natürlich, was die anarchistische Fraktion anbelangt, Bakunin, die Schriften von Rosa Luxemburg, die eine sehr freiheitliche Idee von linken Gesellschaften hat. Ja, ich habe mir erlaubt, ein Bild von mir da einzuklinken. Das ist von 1977, also 10 Jahre nach 67, da war ich 20 Jahre alt. Und das da oben, das ist irgendwie so ein, ich glaube, das war ein Anti-AKW-Sticker, den ich da hatte, weil ich damals eben in der Anti-AKW-Bewegung war und auch in Hamburg die Petrikirche besetzt habe und meinen Wehrpass verbrannt habe, also auf der Mönckebergstraße in Hamburg. Also das hatte schon noch auf mich auch persönlich eine gewisse Nachfolge. Ich hätte gerne noch diese Haare, aber Sie sehen ja, was passiert ist. Also, leider hat mich da das Schicksal ereilt. Ich habe immer mal versucht, so Linien bis heute durchzuziehen, nicht? Also was man sagen kann, also mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze, also mit der Tatsache, dass diese Bewegung ihr Ziel nicht erreicht hat, ihr unmittelbares Ziel nicht erreicht hat, hat die sich auch sozusagen abgeflacht, nicht? Dass der Mai in Paris, de Gaulle wieder an der Macht, das war eigentlich in all diesen Ländern der Fall. Also dieser wahnsinnige Schwung, der ebbte langsam ab. Und Sie wissen vielleicht noch, was daraus dann geworden ist. Also das zerlegte sich dann eigentlich in verschiedene Elemente. Das eine waren diese sogenannten K-Gruppen, die sich dann bildeten, also Untergruppen sozusagen der linken Bewegung, die Maoisten und diese und die Trotzkisten und die DKP und die verschiedenen Fraktionen, die sich dann in ihren Grüppchen immer weiter verhärteten und institutionalisierten, die dann ihre Schulungen veranstalteten. Aber das hatte was extrem Repressives, muss ich sagen. Also eigentlich das, was man versucht hat, im Sinne des autoritären Charakters zu bekämpfen und was gerade so in diesen subversiven, anarchistischen Aktionen immer wieder aufflammte, auch in den Festivals, in der Hippie-Bewegung, in den ganzen anderen kulturellen Kontexten, das verhärtete sich wieder, nicht? Und diese autoritären Strukturen kehrten eigentlich wirklich wie Geister, wie Gespenster wieder zurück. Das ist das eine. Noch viel schlimmer, von heute aus gesehen, muss man sagen, in diesem Sinne war natürlich dann die Entwicklung in den bewaffneten Kampf, also die Vorstellung, wir kopieren sozusagen die Tupamaros und die Stadtguerilla und die Widerstandsbewegungen aus der Dritten Welt und tragen das in die Bundesrepublik rein und enthüllen sozusagen den latenten Faschismus des Staates. Ich rede natürlich von der RAF sozusagen, nicht, seit 1970. Das ist die noch härtere Stoßrichtung. Die andere, muss man sagen, ist tatsächlich ja teilweise dann in die SPD aufgegangen, also linke Strömung innerhalb der SPD. Dann später, seit 78, die Gründung der Grünen, muss man sagen. Und nochmal später die Gründung der Linken. Also da leben ganz einfach Impulse, auch von 67, 68 in verschiedener Gestalt weiter. Und dann natürlich die ganze Subkultur, Landkommunen, alles, was es an Ökobewegungen und so weiter, bis hin zu irgendwelchen, wie hießen sie noch, die orangen Typen da mit ihren Ketten, die da in Pune saßen, die Sanyasins, also, nicht? Also dieser psychedelische Aspekt sozusagen, der ist ja auch mal weitergelebt, nicht? Diese ganzen, und dann die streckenden Männergruppen, die es gab, und Weihrauch schwenkende irgendwas, und also dieses Ganze, was es da weiter bis heute gibt, nicht? Bis hin zu diesen buddhistischen Tanzgruppen und, naja, also ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, also Yoga und so weiter, nicht? Also alles irgendwie sind das so Reste, nicht? Was dann eben in verwandelter Gestalt weiterlebt. Aber was wir natürlich wirklich haben, und ich bin auf dem Weg hierher heute mit dem Flixbus gefahren und kam also am Ausgang von München an einer extrem staubehafteten Autobahn vorbei. Da war nämlich gerade die letzte Generation oder wie die heißen. die klebten sich gerade an so einem einer Schilderbrücke fest, nicht? Und Riesenaufregung und 27.000 Polizeiwagen mit Blaulicht und also ein unglaublicher Aufruhr. Aber das ist natürlich, also diese ganzen Formen, nicht, des Widerstands, denken Sie an die Occupy-Bewegung, denken Sie an Attac, denken Sie an Greenpeace-Aktionen, an die Fridays for Future. Das sind alles sozusagen Formen des Widerstands, des zivilen Ungehorsams, die damals eingeübt worden sind, beziehungsweise die man 67, 68 aus der Bürgerrechtsbewegung, die es da schon gab, speziell in den USA, übernommen hat. Nicht? Und man kann sagen, ob das jetzt die Anti-AKW-Bewegung ist, ob es die Friedensbewegung war, diese riesige Demonstration in den 80er Jahren wieder im Bonner Hofgarten gegen die Stationierung von den Pershings und so weiter. Das sind alles Echos sozusagen dieser Bewegung. Und insofern kann man sagen, ist sie im engeren Sinne gescheitert, im weiteren Sinne lebt sie aber eigentlich immer weiter. Und wenn man sich vorstellt, dass wir eine 16 Jahre lang eine ostdeutsche Bundeskanzlerin hatten, kinderlos, aus der DDR stammend, aus dem protestantischen Pfarrerhaushalt, mit einem schwulen Außenminister und einem aus Vietnam stammenden Wirtschaftsminister an der Seite. Unvorstellbar, wenn Sie sich vorstellen, also das 70 Jahre vorher hatten Sie noch das NS-Regime mit allem, wofür das stand, dann ist da eine ungeheure Entwicklung hat da stattgefunden. Und wenn man sich bedenkt, was für eine verhältnismäßig doch liberale Gesellschaft die Bundesrepublik geworden ist, dann ist sie das, glaube ich, nicht ohne die Impulse dieser Studentenbewegung. Und wann immer solche Tendenzen wieder aufkommen, Demokratisierungstendenzen, Bürgerinitiativen, Ideen von Selbstverwaltung und so weiter, die Jugendzentren, auch die Punks sozusagen, die autonomen Gruppen, die Häuser besetzt haben, das sind alles Formen, die damals eingeübt worden sind und die im Kleineren sozusagen Dinge fortleben lassen. Was nicht mehr seitdem geschehen ist, ist sozusagen, dass eine Bewegung, eine globale Bewegung wirklich das gesamte gesellschaftliche System sozusagen auf einem mehr oder weniger friedlichen Weg versucht hat, umzustülpen. Das könnte man sagen, das war das, was die in der DDR gemacht haben, 1989. Das war das Gegenstück dazu. Und man, ich sag, muss vielleicht zum Schluss noch sagen, also man darf natürlich nicht über 68 sprechen, ohne die Tschechoslowakei 68 zu vergessen. Denn das ist sozusagen der Schockmoment gewesen, August 68, als die sowjetischen Panzer in Prag reinfuhren mit ihren Truppen aus den anderen sozialistischen Blockländern und den Prager Frühling zerstört haben. Denn das war ja sozusagen das Gegenstück, das waren ja Versuche sozusagen innerhalb des Ostblocks demokratische, zivilere Umgangsformen, ein anderes Regieren einzuführen. Das ist das, was Gorbatschow später gemacht hat. Vielleicht nicht ganz im Bewusstsein, was er damit alles lostritt, aber im Grunde hat er genau das 20 Jahre später gemacht und die DDR-Bevölkerung hat ihren Staat abgeräumt. Und auch da kann man sagen, das ist eigentlich genau das auf eine andere Art und Weise, was die Studentenbewegung auch versucht hat. Und man sieht, welche Kraft hinter solchen Bewegungen stecken kann. Und man sieht es ja auch weltweit, ob man jetzt in Iran schaut oder Belarus oder woanders. Die Menschen lassen sich auf die Dauer nicht unterdrücken. Sage ich einfach mal. Das ist meine Hoffnung. Vielen Dank.
Martin Hilscher, herzlichen Dank. Kommen eine ganze Menge Erinnerungen wahrscheinlich bei einigen von Ihnen heute Abend hoch. Vielleicht wollen Sie ein paar teilen oder ein paar Fragen stellen oder mit unseren Referenten in die Diskussion eintreten. Ich werde Ihre Frage wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben.
Ja, ja. Da haben Sie vollkommen recht.
Sie weisen auf die Pille hin und ihre große Auswirkung.
Bei manchen verursacht sie leider Thrombosen, aber insgesamt ist die Wirkung wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Naja.
Ja.
Ja, das gehört natürlich dazu, nicht? Also die materielle Basis sozusagen dafür, nicht? Ganz, ganz richtig. Ich habe nur an die Drogen gedacht und an die anderen Pillen, aber nicht an die. Stimmt. Ja, natürlich, ja, natürlich. Wenn sie dann die Männer auch noch los wurde, die dabei gestört haben, die falschen.
Zumindest enorm die Sexualmoral verändert. Ja. Und das war natürlich ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Entwicklung, dass man in diesen verkrusteten Strukturen, die es davor gab, einfach jetzt auch anders agieren konnte. Ja. Vielleicht hat man es früher schon gewollt, aber es war nicht unbedingt so risikofrei möglich, sich auszuleben, wie es ab da war.
Ja. Nee, ist richtig. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Also Sie weisen darauf hin, dass es nicht die 68er gibt, sondern dass es im Grunde zwar die Gegnerschaft zur bestehenden Gesellschaft gab, aber eben in ganz vielen Ausdifferenzierungen unterschiedlichen Gruppen, die zum Teil auch nicht unbedingt an einem Strang alle zogen.
Ja, das Interessante war eben, also diese beiden Jahre haben aber nur deswegen so eine enorme sozusagen Dichte erreicht, nicht? Und sind so im kulturellen Gedächtnis geblieben, weil sich diese Strömungen so stark dann doch in entscheidenden Momenten zusammengeschlossen haben für diese kurze Zeit, nicht? Das hat denen diese enorme Schlagkraft gegeben und deswegen auch diese großen Demonstrationen. Also ich meine, das waren immer noch, also im Bonner Hofgarten 68 waren das 70.000, nicht zu vergleichen mit 500.000 in Paris oder 7 Millionen streikende Arbeiter oder 9 Millionen. Das haben sie nicht zustande gebracht, aber sie haben eine enorm hohe Mobilisierung zustande gebracht. Und das eben, das waren heterogene Gruppen, aber das Interessante war, dass sie da eine Weile sozusagen sich auf etwas einigen konnten. Das war genau das Geheimnis. Und das ist wahrscheinlich so, das sind sogenannte soziale Bewegungen, die sind zeitlich begrenzt. Also die Frage ist immer, mit welchem Recht spricht man von Scheitern? Was soll das eigentlich für eine Kategorie sein? Unter welchen Maßstäben? Unser Leben währt eh nur 70, 80 Jahre. Was heißt hier Scheitern? Also wenn man 2 Jahre so etwas zustande bringt, worüber wir bis heute noch reden, dann ist das doch ein gigantischer Erfolg, den wir erzielt haben. Und wenn Sie in der Lage sind, sich trotz Ihrer ganz, ganz unterschiedlichen Interessen, Prägungen, Vorbilder, Meinungen auf bestimmte Thesen zu einigen und die auch wirklich zu verbreiten und zu diskutieren und einen Raum dafür zu schaffen, wo man darüber diskutieren kann, das ist doch ein unfassbarer Erfolg. Und solche Bewegungen können nicht ewig dauern. Dann verhärten sie wieder, institutionalisieren sich, werden zu Parteien sozusagen, die einen bestimmten permanenten Diskussionsprozess eben nicht führen können. Das geht immer nur auf Zeit. Und das ist das Interessante. Das Bedeutsame ist, dass es global war, dass es immer ganz stark von den Universitäten ausging, also immer diese Idee der Fantasie, der reicheren Fantasie, auch einer reicheren Sprache, muss man sagen, ja. Dass das eben eine solche Wirkung entfalten konnte. Das war das Bedeutende. Und aber denken Sie an so jemanden wie Habeck oder so, nicht? Der ist ja eigentlich von Hause aus Schriftsteller, Philosophie und Germanistik studiert. Und dem macht nicht zuletzt seine Sprache aus, die Art, wie der redet. Der redet halt wirklich völlig anders, als die konventionellen Politiker geredet haben. Und das hat eine bestimmte Wirkung gehabt. Und es trifft auf den Boden, wo Leute bereit sind, plötzlich so einen Typ des Politikers zu akzeptieren. Und selbst innerhalb der CDU finden sie dann plötzlich Leute wie den Wüst oder wie heißt der nochmal in Schleswig-Holstein?
Ah, ja.
Mein Heimatland, aber wie heißt denn jetzt der? Was? Daniel Günther. Daniel Günther, ja. Der redet völlig anders. Nicht? Das ist ein relativ unaufgeregter, ruhiger, nicht konfrontativer, nicht ideologisierender Typ. Auch das ist so, finde ich, so eine neue Politikergeneration. die sprechen eine etwas andere Sprache. Und ich glaube, das sind so Züge, die sind auch damals mitentwickelt worden, anderer Sprachgebrauch. Und das hat sich dann wieder verhärtet. Das hat sich dann mit diesen Formeln und Parolen und hat sich das wieder verhärtet. Und solche Prozesse wandern wahrscheinlich hin und her. Man hat Phasen, in denen das aufbricht, in denen die Gesellschaft sich neu versucht zu definieren. Denken Sie an diese Demonstration in Belarus oder so, ja, die auch immer sowas von Festivals, von Happenings haben. Es wird ganz anders kommuniziert und dann wird das wieder zerschlagen, weil die Institutionen, weil die Macht das nicht akzeptieren will, weil sie ihre Privilegien natürlich einbüßen würde.
Ein wichtiger Punkt war sicherlich Antimilitarismus, Antikriegshaltung, Pazifismus. Darüber können Sie nächste Woche was hören. Da wird Walter Zimmerli, der Philosoph, uns sagen, was denn diese vermeintliche aktuelle Zeitenwende, die wir durchleben, mit dem Krieg in der Ukraine für den Pazifismus bedeutet. Vielleicht sind Sie da wieder dabei. Zum Ausklang kriegen Sie noch ein bisschen was Wildes um die Ohren.
Ja.
Kann
man das auch mal zeigen?
Ja, das kann man zeigen. Das mache ich gerade. Ich werde so gerne abgelenkt von meinem Schlusswort. Ich wollte nämlich gerade dem Referenten des heutigen Abends zutiefst danken, Martin Hilscher, für den schönen und reichen Vortrag. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und viel Vergnügen mit Jimi Hendrix.